Willkommen bei dir, der 7Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Es gibt etwas zu feiern, was zu gewinnen und auch jede Menge gute Ideen, wie man Achtsamkeit im Alltag leben kann. Und damit hi und herzlich willkommen im 7Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist meine 206. Impulsfolge und meine ja weit über 300. Folge, wenn man die ganzen Interviews hier noch mitrechnet, die ich in den letzten 7 Jahren aufgenommen habe. Das ist also eine Geburtstagsfolge heute. 7 Jahre ist dieser Podcast alt geworden. Happy Birthday! Ja, Wahnsinn. 2017, da habe ich die erste Folge hier gemacht. Das ist wirklich eine sehr lange Zeit. Unsere Welt hat sich seitdem einige Male gedreht und auch, wie ich finde, ganz schön stark verändert. Und das ist eine sehr lange Reise durch viele achtsame Themen und für mich ein ganz besonders schönes berufliches Projekt, weil ich selbst so wahnsinnig viel dabei gelernt habe. Und deshalb an dieser Stelle auch ein großes Danke. Danke einerseits an euch. Einige sind ja schon von Anfang an dabei. Andere sind erst irgendwann später dazugekommen. Und ich danke euch für das wertschätzende Feedback, das mich immer wieder erreicht. Manchmal per E-Mail, manchmal bei Social Media, manchmal auch auf Veranstaltungen, die ich mache. Und ich danke auch für eure Fragen und eure Kommentare, die ich bekomme. Das freut mich immer sehr und motiviert mich und beeinflusst natürlich auch die Themen hier im Podcast. Und danken möchte ich auch den damaligen 7Mind-Chefs, den beiden Gründern Jonas und Manuel und seiner Freundin, die die Idee hatten, mich nach einem Workshop zu fragen, ob ich denn Lust hätte und mir vorstellen könnte überhaupt, für erstmal 3 Monate diesen Podcast zu moderieren. Damals war Podcast machen noch relativ neu in Deutschland. Inzwischen haben ja viele sich mal ein Mikro vor die Nase gestellt und reden da irgendwas rein. Naja, und aus diesen 3 Monaten wurden dann 7 Jahre, also 28 mal so viele Monate. Da habe ich aber auch gerade den Taschenrechner benutzt. Das habe ich nicht im Kopf ausgerechnet. Ja, und so gab es natürlich auch schon einige Podcast-Geburtstage hier und einige Geburtstagsfolgen. Die Frage war deshalb, wie könnte denn diese Geburtstagsfolge in diesem Jahr aussehen? Und da haben wir uns gedacht, dass es doch ganz schön wäre, euch mitmachen zu lassen und mal zu fragen, welche Themen euch ganz besonders interessieren und auch welche Fragen ihr vielleicht habt rund um Achtsamkeit. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Ganz spannend, was da alles reingekommen ist. Und daraus haben wir dann jetzt 7 Oberthemen herauskristallisiert. Und so wird es gleich um Achtsamkeit im Alltag, um gesunde Gewohnheiten gehen, darum, wie man mit negativen Lebensereignissen und mit Ungewissheit umgehen kann, wie man effektiv und konzentriert arbeiten kann, was man gegen Leistungsdruck machen kann, wie man mit Kränkungen in Beziehungen umgeht und wie man Konfliktsituationen managt. Und zu all diesen Themen möchte ich euch kleine, kurze Ideen vorstellen. Fangen wir an mit der Achtsamkeit im Alltag. Hier kamen die meisten Fragen. Der Grundtenor war, dass es schwer ist, Zeit für sich zu haben, dass die Tage und Wochen gefühlt super voll sind und dass es schwer ist, für Energie und für Ausgeglichenheit zu sorgen. Das ist sicher etwas, das viele Menschen kennen, gerade heutzutage. Und sicher ist das auch einer der Gründe, weshalb man sich dann mit Achtsamkeit gerne beschäftigen möchte, weil man merkt, so geht's nicht weiter. Das ist kein Lebensmodell auf lange Sicht, wenn man mehr Energie verbraucht, als man zurückbekommt. Mein Eindruck ist, dass wir in einer Welt leben, in der es ganz leicht ist, ins Burnout zu kommen, die eigenen Bedürfnisse zu übersehen, an sich selbst Raubbau zu betreiben und eben komplett ungesund und auch unnatürlich zu leben. Der Ausweg, den ich sehe, ist, diese Schieflage mit all diesen ganzen verlockenden Angeboten, die ja auch Spaß machen, die ja auch schön sind und von denen das Außen so voll ist, erst einmal bewusst wahrzunehmen und sich dann eben einen Lifestyle ganz neu zu formen, der wirklich zu einem passt und der eben auch zu unserer Biologie passt und uns nicht überfordert, dass eben Stress nicht der Dauerzustand ist. Für mich gehört zum Beispiel dazu, möglichst kein Multitasking zu betreiben und die verschiedenen Tätigkeiten, die man alle so parallel macht oder ganz schnell nacheinander abwechselnd macht, wieder auf einzelne Zeitachsen zu verteilen. Dadurch natürlich vieles nicht mehr machen zu können, aber das, was ich mache, dann auch wirklich erleben zu können. Und weniger ist definitiv mehr, wenn wir über Achtsamkeit nachdenken. Das ist so eine Binsenweisheit, aber genau darum geht es ja bei der Achtsamkeit, sich mit den Dingen, mit den anderen Menschen, mit den Sinneseindrücken zu verbinden und dadurch ein tiefes Empfinden überhaupt erstmal möglich zu machen, ein Empfinden, das dann auch nahrhaft ist, weshalb es sich auch gar nicht wie ein Verlust anfühlt, Nein zu anderen Dingen zu sagen, weil dieses Nein ist eben ein Ja zu den Dingen, die ich dann ganz bewusst machen kann. Ich würde mal sagen, lieber eine Praline ganz genussvoll essen, statt die ganze Schachtel essen zu müssen, um überhaupt was zu schmecken, um überhaupt dieses Gefühl zu haben, ach, da ist jetzt gerade was Besonderes, da ist jetzt gerade was Schönes. Das ist meine Metapher dafür, die man auf ganz viele Lebensbereiche übertragen kann. Es lohnt sich also, Zeit- und Energiefresser zu identifizieren. Und natürlich kann man auf Social Media rumscrollen und Fernsehen gucken. Ich bin auch gerne bei Instagram und ich liebe Trash-TV. Da habe ich mich, glaube ich, auch schon in früheren Folgen geoutet. Es geht also gar nicht darum, ob man etwas macht oder ob man etwas nicht macht. Es geht vor allem darum, wie man etwas macht. Auch dieses Prinzip ist ja in die DNA von Achtsamkeit eingebaut. Also bitte keine Verbote, um achtsamer durch den Tag zu kommen, sondern eher Gebote, also Prinzipien, die mir wichtig sind. Problematisch wird es erst dann, wenn wir in Extreme reinkommen. Und Verbote sind ja solche Extreme. Sich selber zu geißeln, sich fernhalten zu wollen von Dingen mit ganz strikten Regeln. Hier lieber schauen, was sind denn meine Bedürfnisse und wie kann ich damit auf eine gesunde Weise umgehen? Wenn du also aus diesem Mini-Impuls etwas für deinen Alltag mitnehmen möchtest, dann vielleicht die Erinnerung daran, Dinge bewusst zu machen und darauf heute und in den nächsten Tagen besonders zu achten. Bewusst bei Instagram sein, bewusst das Sommerhaus der Stars oder das Dschungelcamp gucken, bewusst etwas essen und meinetwegen auch Fast Food bewusst essen. Auch bewusst über etwas meckern und dann aber eben auch den Punkt wahrnehmen, wo diese Automatismen die Oberhand gewinnen oder gewinnen könnten. Wo ich also scrolle, aber nicht mehr bei der Sache bin, wo ich schaue, aber an andere Dinge denke, wo ich esse, aber eigentlich nichts mehr schmecke und auch gar nicht richtig kaue, sondern nur alles reinstopfe. Oder eben auch der Punkt, wo aus dem Meckern eine Dauerschleife wird. Nimm es wahr und richte dich dann wieder neu aus. Das ist ein guter Zeitpunkt, um dann einfach mal kurz durchzuatmen, eine kleine Pause einzulegen und sich zu fragen, wie es einem jetzt gerade geht und wonach einem jetzt eigentlich ist. Und genau das ist ja die Achtsamkeit, also das Wahrnehmen. Wann kommt die Langeweile? Wann überfällt mich die Frustration durch mein eigenes Denken, durch mein eigenes Reden?
Hi, hier ist Eva aus dem 7Mind-Team. Unser Podcast wird ganze 7 Jahre alt. An dieser Stelle erst einmal ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung, euer Feedback und all eure lieben Kommentare und Nachrichten, die uns nach jeder Folge erreichen und dass ihr es möglich macht, dass dieser Podcast schon 7 Jahre lang existiert. Diese besondere Zahl möchten wir natürlich mit euch feiern und deshalb haben wir uns eine kleine Überraschung ausgedacht. Wir verlosen nämlich 7 Jahresabos für unsere 7Mind-App und eine ganz persönliche Meditation. Was genau heißt das, fragst du dich jetzt vielleicht. Eine Person darf mit einer Psychologin aus unserem Content-Team über ihre Themenwünsche, Herausforderungen und Ideen sprechen. Und wir produzieren darauf basierend eine Meditation, die schon im Dezember in der App erscheinen wird. Um teilzunehmen, musst du einfach nur unserem Instagram-Kanal folgen, den Post dazu liken und uns in den Kommentaren verraten, zu welchem Thema du dir eine Meditation wünschen würdest. Unseren Instagram-Kanal haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 17.11.24 um 23.59 Uhr. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Und jetzt ganz viel Spaß weiterhin mit der Folge.
Ich finde, dass der Alltag das beste Übungsfeld für Achtsamkeit ist. Wenn wir es schaffen, immer öfter, immer länger rauszukommen aus dem Autopiloten, ist es auch hilfreich gegen Stress und dieses Gefühl von Getriebensein. Und dann haben wir plötzlich auch wieder Zeit und Ideen, um Dinge zu machen, die zu unseren wahren Bedürfnissen gehören, die uns wirklich wichtig sind und die uns eben auch nachhaltig gut tun. Und dabei können natürlich auch Gewohnheiten hilfreich sein. Das war der zweite große Themenblock von euch. Die beiden wichtigsten Fragen sind, wie kann man denn gute Gewohnheiten etablieren und wie kann man schlechte Gewohnheiten loslassen? Die erste Antwort lautet, beide Fragen gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn wir eine schlechte Gewohnheit loswerden wollen, geht es immer darum, gleichzeitig auch eine gute aufzubauen. Gewohnheiten sind ja nicht wie ein altes Kleidungsstück, das man bei eBay reinstellt und dann ist es weg. Wenn wir auf eine Gewohnheit verzichten, dann entsteht eine Lücke und diese Lücke will gefüllt werden, weil was tun wir denn dann? Gewohnheiten sind ja Verhaltensweisen, sind Handlungen. Naja, wenn ich jetzt sage, im Stress verzichte ich auf eine Gewohnheit, weil ich verstanden habe, dass die ungesund ist, dann ist halt die Frage, naja, was mache ich denn dann aber, wenn ich gestresst bin? Und auch umgekehrt, wenn in uns der Wunsch aufkommt, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, weil ich denke, das wäre doch eine gesunde Sache in meinem Leben, dann geht es eben auch meist darum, eine eher negative Gewohnheit zu überschreiben. Denn ich möchte sie meistens an eine Stelle setzen, wo ja schon was ist. Deshalb denke immer über beide Aspekte nach. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch besser gelingt. Und die zweite Antwort auf diese Frage lautet, eigentlich gibt es auch gar keine negativen Gewohnheiten. Klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber alle Gewohnheiten in unserem Leben bringen uns etwas. Sie haben einen Vorteil, sonst würden wir sie nicht machen. Egal, ob es das Rauchen ist, das Fastfood-Essen, das Lästern, das auf der Couch versacken oder das Abdriften im Internet, diese Dinge fühlen sich gut an. Sie steigern unsere Laune, sie lenken uns von unseren Problemen und Sorgen ab und sie bewirken erstmal etwas Positives. Sie befriedigen ein bestimmtes Bedürfnis, selbst wenn sie uns auf lange Sicht schaden. Die Einsicht, dass diese Gewohnheit ungesund ist oder eigentlich Zeitvergeudung ist, reicht meistens aber nicht aus, um sie loszuwerden. Wir müssen das Bedürfnis, das dahinter steckt, mit irgendwas anderem befriedigen. Und um das zu verdeutlichen, gibt es das Modell von der Gewohnheitsschleife oder wie es in der Psychologie auf Englisch heißt, der Habit Loop. Zu Beginn steht immer ein Reiz, der ein Verhalten aktiviert. Bei diesem Reiz kann es sich um etwas Inneres oder etwas Äußeres handeln. Also zum Beispiel der Feierabend und nach Hause kommen. Das wäre so ein Reiz. Oder auch der Wecker, der morgens klingelt. Oder das Gefühl von Hunger. Oder wenn sich Langeweile breit macht. Oder auch sich gedemütigt fühlen, zurückgewiesen fühlen. Auch das wäre so ein Reiz. Wir tun jetzt etwas, um diese Spannung in uns loszuwerden. Oder es kann auch eine Lust entstehen, jetzt etwas zu tun. Zu Beginn, also bevor es eine Gewohnheit wird, gibt es unbegrenzte Möglichkeiten, auf diesen Reiz zu reagieren, mit dieser Spannung umzugehen. Eine Gewohnheit kann erst daraus werden, wenn das Verhalten ein Belohnungsgefühl erzeugt. also für uns angenehm ist oder spannend ist, aufregend ist, unterhaltsam ist oder eben für Erholung sorgt. Das Verhalten muss also ein Bedürfnis in der konkreten Situation befriedigen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eine Lernerfahrung gemacht. Wir haben nämlich gelernt, wenn ich mich nach einem Streit oder einer Kritik ganz klein und schlecht fühle und die negativen Gedanken und die Zweifel mich stressen, dann kann ich mich selbst beruhigen und in eine andere Stimmung bringen, wenn ich zum Beispiel über diese Person lästere. Oder wenn ich jetzt was Leckeres esse oder wenn ich shoppen gehe und mir was Schönes gönne. Oder ein anderes, vielleicht eher positives Beispiel, um es zu illustrieren. Jemand wird morgens wach, macht den Wecker aus und beginnt als erstes eine schöne Musik anzumachen und sich mit leichten Gymnastikübungen zu recken und zu strecken. Die Person merkt, wie sie dadurch körperlich und geistig wacher wird und wie sie dadurch einen ruhigen Übergang von der Nacht in den Tag hinbekommt und dadurch optimistischer denkt und mehr im Einklang mit ihren Bedürfnissen ist, als wenn sie noch dreimal auf Snooze gedrückt hat und noch im Bett liegend irgendwelche Nachrichten auf dem Handy konsumiert und dann kurz vor knapp aus dem Haus hetzt und sich unterwegs noch schnell einen Kaffee to go holt. Wenn du also gerade mit einer eher ungesunden Gewohnheit kämpfst oder es als schwierig empfindest, eine neue, gesunde Gewohnheit aufzubauen, dann befass dich doch mal mit diesem Habit Loop, mit dieser Gewohnheitsschleife und den drei Phasen, die ich skizziert habe, nämlich dem Auslöser, der Reaktion, also dem eigenen Verhalten, wie geht man mit dieser Spannung oder mit dem Auslöser um und eben diesem Belohnungsgefühl und versuche dort dann mal anzusetzen und eine Verhaltensveränderung Step by Step zu bewirken. Okay, dann schauen wir uns das dritte Thema an. Hier geht es darum, mit einer negativen Lebenssituation umzugehen. Eine Fragestellerin schrieb dazu, dass es manchmal vielleicht nur darum geht, durchzuhalten. Ja, Negatives gehört natürlich zu jedem Leben dazu, auch wenn es nicht gleich verteilt ist. Einige haben mehr Negatives als andere. Und natürlich muss man sich immer die ganz konkrete Situation anschauen. Pauschale Antworten sind schwierig, aber auch hier kann die Achtsamkeit uns ein paar Ideen liefern, wie wir eben mit solchen Lebensphasen besser umgehen können. Und die erste Idee, die mir dazu einfällt, ist ins Spüren zu kommen, statt im Denken festzustecken. Die Fülle des Lebens bewusst wahrnehmen, auch die Aspekte und auch die Emotionen, die schmerzhaft sind, die unbequem sind, die unangenehm sind. Nach dem Spüren können wir meist auch ganz anders ins Denken kommen. Dann können wir uns zum Beispiel fragen, was davon beeinflussbar ist und was nicht beeinflussbar ist. Das Denken und das Handeln auf das Kontrollierbare auszurichten, könnte dann der nächste Schritt sein, der dann wieder zu ganz anderen Emotionen führt. Aber das geht meistens erst, wenn wir uns erst einmal mit dem Spüren wirklich befasst haben. Ohne Trauer oder den Schmerz, den Verlust, die Enttäuschung, die Wut richtig zu spüren, kann es echt schwer sein, sich tatsächlich auf das Kontrollierbare dann zu fokussieren. Emotionen sind schließlich ein wichtiger Teil, wenn es darum geht, zu verstehen, was gerade passiert im Drumherum oder auch mit mir in meinem Körper. Und Emotionen helfen auch, in die Heilung, in die Verarbeitung zu kommen. Negative Lebenssituationen sind häufig Phasen, in denen wir uns selbst näher kommen können und in denen wir dann einen neuen, einen liebevollen Umgang mit uns selbst entwickeln und stärken können. Da steckt also auch eine Lebensaufgabe drin. Anstatt direkt das Problem zu lösen oder die Veränderung zu akzeptieren, kann es auch erstmal um Selbstfürsorge gehen. Was kann ich mir selbst Gutes tun, jetzt in dieser Lebensphase? Was ist das, was ich mir vielleicht vom Außen wünsche, da aber nicht bekomme, mir aber eigentlich selbst geben könnte? Oder wofür kann ich denn eigentlich selbst sorgen? Wie weit reicht meine Selbstwirksamkeit? Das könnten ganz wichtige Fragen sein. Und dann natürlich auch mit Selbstmitgefühl auf sich zu schauen, auf die Situation zu schauen oder so mit sich selbst zu reden, kann ebenfalls helfen. Beispielsweise sich zu erlauben, jetzt in dieser Phase eben nicht voll leistungsfähig sein zu müssen oder nicht gut gelaunt sein zu müssen oder mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen oder auch für Unterstützung zu sorgen und die aktuellen Bedürfnisse und Emotionen dann auch ernst zu nehmen. Dazu passt auch ganz gut ein weiterer Themenblock von euch, nämlich wie man mit Ungewissheit im Leben umgehen kann. Hier kann man sich fragen, was eigentlich nicht ungewiss im Leben ist, oder? Die einzige Gewissheit, die wir haben, ist doch, dass wir eines Tages sterben werden. Und das war es dann auch schon mit der Gewissheit im Leben. Also Ungewissheit ist ein ganz großes Prinzip des Lebens. Und wir modernen Menschen können damit so wahnsinnig schlecht umgehen, weil wir in einer Welt leben, in der es für alles Mögliche Versicherungen gibt. Man uns erzählt, dass wir dieses Auslandsjahr machen sollten, um später einen besseren Job zu bekommen. Und in den Medien und auch häufig in unserem Umfeld wird über Todesfälle so gesprochen, als wären sie ein Fehler im System, ganz besonders wenn jemand jünger als 90 war. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, mit Ungewissheiten umzugehen. Und wir haben so eine falsche Überzeugung davon, dass wir alles irgendwie in der Hand haben. Und wenn wir es dann mal nicht haben, ja, dann gibt es die große Irritation, obwohl das eben ein ganz wichtiges Prinzip des Lebens ist. Und das, was uns dann in den Sinn kommt, dieses hätte, könnte, müsste, das ist alles andere als achtsam. Achtsamkeit bezieht sich ja immer auf den Moment. Und die Angst vor dem Tod liegt doch oft auch daran, dass wir das Leben noch nicht so gelebt haben, wie wir es uns vorstellen. Es gibt noch so viel, was wir machen und erleben wollen, wie wir sein wollen. Doch unsere durchgetakteten Leben lassen uns dafür keinen Raum. Wir lassen uns in unseren Leben, die wir so durchtakten, keinen Raum dafür. Und zack, ist schon wieder Weihnachten und das Jahr ist um. Da Gewissheit also eine Fiktion ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Ungewissheit zu umarmen und zu schauen, was sie uns eben auch Positives zu bieten hat. Aus meiner Sicht ist das Positivste daran, dass sie uns immer wieder zurückschubst auf den Moment. Die Ungewissheit sagt uns, dass das Leben nur im Augenblick zu leben ist. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind die Menschen da, die uns am Herzen liegen. Heute scheint die Sonne. Heute fällt der Schnee. Jetzt kann ich das riechen und wahrnehmen. Statt also zu hadern mit der Ungewissheit, sollten wir uns eher auf den Moment ausrichten und unser Leben jetzt nicht nur planen, sondern es jetzt vor allem auch leben. Und natürlich kann man sich auch mal mit diesen plötzlichen 180-Grad-Wendungen im eigenen Leben befassen, die einen erst einmal aus der Bahn geworfen haben. Wie schaut man denn mit etwas Abstand drauf? Nach einigen Monaten, nach einigen Jahren, nach ein paar Jahrzehnten. War es denn wirklich nur schlimm, so wie man es damals gedacht hat, wie man es damals gefühlt hat? Was hat sich dadurch vielleicht auch zum Positiven entwickelt, auch wenn das Ereignis an sich zum damaligen Zeitpunkt sehr negativ war? Oder auch eine ganz wichtige Frage, welche Ressourcen hat man denn durch diese Erfahrung, durch dieses Erlebnis, durch diesen Verlust bei sich selbst aktiviert oder kultiviert? Und welche dieser Ressourcen können einen denn auch künftig bei Veränderungen helfen, wenn man wieder vor dieser Frage steht, oh je, da gibt es eine Ungewissheit und da entwickeln sich vielleicht Dinge anders, als ich mir das wünschen würde. Okay, mit dem vierten Oberthema ändern wir das Setting der Fragen etwas. Jetzt geht es nämlich ums Arbeiten und darum, wie man sich besser fokussieren kann. Auch das hat viel mit Achtsamkeit zu tun, denn im Grunde genommen ist Achtsamkeit immer auch Fokus. Also die Ausrichtung auf eine Sache, zum Beispiel auf den Körper oder auf die Natur, auf ein Gespräch, auf Bedürfnisse und so weiter. Und genau darum geht es auch beim Meditieren. Man könnte sagen, in der Meditation üben wir den Fokus zu finden und zu halten. Auch die Arbeitswelt ist geprägt von Multitasking, nicht nur unser privates Leben. Und somit geht es auch hier darum, für sich selbst einen eigenen Lifestyle beim Arbeiten zu entwickeln. Und dafür möchte ich dir gerne ein paar Ideen mitgeben, die mir zumindest ganz gut helfen. Ich schreibe gerade an einem neuen Buch und habe mir dafür im Laufe des Jahres Schreibtage oder auch Schreibwochen reserviert. An diesen Tagen lese ich zum Beispiel morgens keine E-Mails, sondern nutze den Vormittag mit einem noch klaren Kopf dazu, um an meinem Manuskript zu arbeiten oder auch um irgendetwas zu recherchieren. Also um wirklich mich in die Tiefe in ein Thema einarbeiten, reindenken zu können. Diese E-Mails lese ich erst am Nachmittag. Ich bin ja nicht die Feuerwehr. Also was soll jetzt Schlimmes in meinen E-Mails passieren, wenn ich da mal einen halben Tag nicht drauf schaue? Und jetzt kann man sich fragen, je nachdem, was du arbeitest, ob man das auch übertragen kann bei dir. Muss dieser E-Mail-Account immer offen sein, der berufliche, aber auch der private oder WhatsApp? Also muss WhatsApp auch immer reinplinken mit einem akustischen Sound? Was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man mal eine Stunde oder vielleicht auch mal 3 Stunden oder auch mal einen ganzen Tag nicht diesen Zugang zu den Mails hat? Und ich sorge auch dafür, dass wichtige Termine wie zum Beispiel Coachings oder Vorgespräche für Workshops am Nachmittag stattfinden, sodass ich wirklich vormittags Zeit habe, um mich auf das zu fokussieren, was mir wichtig ist in Bezug auf das Buch und dass ich also nicht immer abgelenkt werde und nicht immer wieder hin und her switche zwischen ganz anderen Tätigkeiten und Themen, denn das ist ja genau auch das, was uns stresst und was nicht nur die Konzentration kaputt macht, sondern eben auch häufig sich negativ auf die Ergebnisse auswirkt. Meistens lege ich schon am Tag davor fest, an welchem Abschnitt ich dann morgen arbeiten möchte und ich lege Ziele fest, also wie lange möchte ich mich mit etwas beschäftigen oder was ist morgen mein Ziel, also zum Beispiel, welches Thema möchte ich dann morgen bearbeiten oder welches Kapitel möchte ich zu Ende bekommen oder auch welches Kapitel möchte ich nochmal überarbeiten. Das ist ganz schön, das schon am Tag davor festzulegen, weil ich dann am nächsten Tag einfach reinrutschen kann. So ein bisschen wie jemand, der sich die Jogging-Schuhe schon neben das Bett legt und dann am nächsten Morgen die erst gar nicht suchen muss, sondern direkt sich die Schuhe anziehen und dann joggen gehen kann. Und natürlich kann man nicht 8 Stunden am Stück fokussiert sein. Das ist aber auch gar nicht mein Anspruch. Und damit versuche ich also auch, meine Erwartungen zu managen. Die psychologische Forschung zeigt uns, dass man sich ganz gut für maximal 30 bis 90 Minuten fokussieren kann und dann braucht man eine Pause. Und danach kann man sich wieder für 30 oder 90 Minuten sehr fokussieren. Aber das auch für den ganzen Tag genau so zu machen, ist auch eine Illusion. Also wir brauchen dann auch nochmal ganz andere Tätigkeiten. Und zum Beispiel auch, wie verbringe ich die Pause, ist hier eine ganz wichtige Frage. In dieser Pause ist es mir zum Beispiel wichtig, etwas zu machen, was komplett anders ist. Also nichts lesen, nichts denken, nichts analysieren, am besten auch nichts entscheiden. Ich nutze diese Pausen an solchen Tagen zum Beispiel gerne fürs Kochen oder auch fürs Backen oder auch für kleine Spaziergänge. Also aus dem Kopf rauszukommen, mit den Händen was zu machen und auch wirklich was zu spüren, Gerüche oder Geschmäcker und dann das Essen im Topf zu sehen, wie es da kocht, das ist etwas ganz anderes, als dann in der Pause zum Beispiel bei Instagram zu sein oder plötzlich einen Zeitungsartikel zu lesen, weil das wäre genau dieselbe Tätigkeit, wie ich sie dann eben auch ein paar Minuten später wieder mache, wenn ich an meinem Manuskript sitze. Und so sorgt man dann eben dafür, dass man diesen Fokus dann gar nicht mehr so richtig finden kann, weil der Kopf auch wieder so voll ist mit ganz vielen anderen Sachen. Und als ich mit dem neuen Buch angefangen hatte, da hatte ich die Idee, dass ich immer in irgendeiner Bibliothek sitze und dort schreibe. Und ich habe das auch einige Male versucht und war dann auch ganz stolz, wenn ich einen tollen Fensterplatz bekommen habe mit dem Blick zum Berliner Fernsehturm. Oder in der Pause war ich dann in einem schönen Bistro oder in der Kantine irgendwo in der Nähe und habe dann da ganz in Ruhe Mittag gegessen. Aber ich habe nach einigen Malen festgestellt, dass das für mich nicht so gut funktioniert. Es sind einfach zu viele Reize da, die mich ablenken. Andere Leute, jemand niest, die Feuerwehr fährt vorbei. Und auch dieser lange Weg von zu Hause bis zur Bibliothek hat sich für mich irgendwie nicht so gut angefühlt. Für mich klappt das tatsächlich super gut mit dem Laptop auf dem Schoß bei mir auf der Couch. Aber natürlich nicht 8 Stunden lang, sondern eine Fokuszeit zu haben und zu sagen, das können heute vielleicht 4 Stunden sein mit Pausen zwischendrin, in denen ich da auf meiner Couch so sitze und lese und tippe und überarbeite. Und das muss jeder für sich selbst rausfinden. Einigen Menschen hilft es total, wenn drumherum was los ist. Mir nicht so gut. Das Prinzip, was dahinter steckt, wird in der Psychologie als Deep Work bezeichnet, also als tiefes Arbeiten. Hier muss wirklich jeder für sich auf Entdeckungsreise gehen, was denn hilfreich ist. Die grundlegenden Tipps, die lauten, dass man Störungen vermeiden sollte und in der Zeit am besten auch nicht erreichbar ist, via Telefon oder via Chat, und dass man auch alles ausmacht, was eine mentale Anforderung sein könnte. Ich mache manchmal sogar das Internet bei mir aus, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, abgelenkt zu sein oder irgendwas zu googeln, und alle Fragen, die mir in den Kopf schießen oder auch Ideen, die mir beim Schreiben oder beim Lesen dann kommen, die schreibe ich einfach auf ein Stück Papier, ohne online nachzugucken. Und da ist es völlig egal, ob es um irgendwas geht, was gerade zum Thema gehört, oder ob irgendwie ein Kochrezept mir in den Sinn kommt und ich mich frage, wie kocht man eigentlich süß-saure Eier oder was brauche ich für Milchreis? Das wirklich auslagern, damit sich der Kopf wieder auf das fokussieren kann, worum es geht. Auch das ist ja eine kleine Achtsamkeitsübung. Den Impuls wahrnehmen und den Gedanken durchaus auch zulassen, aber nicht direkt umsetzen, sondern sich immer wieder auf das ausrichten, was einem jetzt in diesem Moment wichtig ist. Meine Empfehlung wäre für dich, dass du so eine Fokuszeit auch mit anderen besprichst, also mit Kollegen oder auch mit den Menschen, mit denen du zusammenwohnst. Einfach damit sie wissen, dass du gerade nicht gestört werden möchtest und dich gerade in etwas vertiefst. Und gerade zu Beginn klappt es auch gut, wenn man sich einen Wecker für eine bestimmte Zeit einfach stellt. Da muss man gar nicht immer gucken, sind jetzt schon 30 oder 90 Minuten um, sondern man arbeitet einfach so lange sich in etwas hinein, bis dann eben der Wecker klingelt. Und es geht auch gar nicht darum, fertig zu werden innerhalb dieses Zeitfensters, sondern wirklich nur einen zeitlichen Rahmen zu schaffen, indem ich abtauchen kann. Fokuszeit ist übrigens besonders gut für Tätigkeiten geeignet, bei denen man sich in etwas hineinarbeiten möchte oder in etwas reindenken möchte, bei denen man kreativ sein möchte, wo man was ausprobieren will, vielleicht auch schwierige Dinge. Dagegen sind E-Mails und Telefonate keine guten Tätigkeiten dafür, denn hierbei geht es ja häufig um ganz verschiedene Dinge. Ein Thema in dieser E-Mail, ein anderes Thema in dieser E-Mail, hier ist dieser Mensch im Fokus, da geht es jetzt um eine andere Person. Auch gerade noch, wenn man telefoniert, da kriegt man auch ganz viel Interaktion mit. Das ist nicht die Fokuszeit, sondern die Fokuszeit soll wirklich sein, monothematisch mich auf eine Sache auszurichten. Am besten ist es wirklich, du nimmst dir in dieser Zeit nur ein Ziel oder ein Thema vor. Und ganz wichtig, mach vor und nach der Fokuszeit eine kleine Pause und rutsche nicht direkt in eine andere Tätigkeit rein. Dadurch versaust du dir einfach diese Fokuszeit und du sorgst eben auch dafür, dass dadurch deine Batterien immer leerer werden. Also viel Spaß, wenn du auch mal Fokuszeit ausprobieren möchtest. Beim 5. Oberthema von euch geht es um Leistungsdruck. Das passt auch gut dazu, denn Leistungsdruck kann natürlich auch dazu führen, dass wir nicht fokussiert sind. Gerne möchte ich dir an dieser Stelle eine kleine Zauberfrage stellen, die eine Art Lackmustest bei Leistungsdruck sein kann. Bei Leistungsdruck geht es ja um hohe Erwartungen. Nimm dir deshalb mal in einem ruhigen Moment die Zeit, um dich zu fragen, wer eigentlich so hohe Erwartungen an dich hat. Du selbst oder andere? Und wenn du denkst, dass der Druck von den anderen ausgeht, hinterfrag das durchaus mal kritisch. Bist du dir ganz sicher, dass der Druck, den du von den anderen glaubst wahrzunehmen, tatsächlich in dieser Form bei ihnen existiert? Oder ob du eher glaubst, dass sie diese Erwartungen an dich wohl haben werden? Also schreibst du ihnen möglicherweise diese Erwartungen zu? So oder so lohnt es sich, einen offenen Dialog zu führen. Einerseits mit dir selbst ins Gespräch zu kommen über die Erwartungen, die du an dich hast. Andererseits aber auch mit den Menschen, durch die du Eindruck spürst. Also Kollegen, Vorgesetzte, Partner, Familienmitglieder, Freunde. Rede du mit dir selbst fürsorglich? Erkenne an, was du alles schon geleistet hast und auch was realistisch möglich ist. Und erlaube dir, dich von Erwartungen zu trennen und vor allem deinen Selbstwert nicht an Leistung zu knüpfen. Und finde heraus, was andere von dir wirklich erwarten, ob sie überhaupt so ganz konkrete Erwartungen haben, und besprich mit ihnen, wie das für dich ist und was du brauchst und willst. Nimm Leistungsdruck also nicht als gegeben hin und leide still, sondern bearbeite dieses Thema auf eine konstruktive Weise, um diesen Leistungsdruck loszuwerden und tatsächlich in eine gesunde Produktivität kommen zu können. Bei dem vorletzten Thema in dieser Geburtstagsfolge geht es um Beziehungen und Kränkungen. Gerade die Menschen, die uns sehr nahestehen, können bei uns für besonders große Verletzungen sorgen, wegen Streitigkeiten, Enttäuschungen, Missverständnissen, verschiedenen Meinungen und Ansichten oder auch, weil man sich mit der Zeit unterschiedlich entwickelt hat. Hier kann man einen riesigen Blumenstrauß an Lernfeldern entdecken. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, mit solchen zwischenmenschlichen Kränkungen umzugehen. Oft ist uns das aber gar nicht bewusst. Wir fühlen uns in der Sackgasse und vor allem häufig hilflos in so einer Situation. Aber es sind Lernfelder. Ich will mal ein paar Möglichkeiten einfach nur nennen. Jetzt auf alle im Detail einzugehen, würde diese Folge sprengen. Du merkst ja schon, das ist eine längere Folge. Aber wenn du hier jetzt Themen entdeckst, die du spannend findest, dann kannst du dich gleich im Anschluss ja in dieses Thema fokussiert vertiefen oder auch gerne eine E-Mail schreiben. Vielleicht mache ich dazu dann demnächst ja auch mal eine eigenständige Folge. Okay, also, welche Lernfelder habe ich im Sinn? Auf Platz 1 ist sicherlich das Ansprechen, also in die Kommunikation gehen, der anderen Person erzählen, wie das bei einem angekommen ist, was das mit einem macht und vor allem auch, wie man sich den Umgang wünscht. Zu diesem Ansprechen kommt es ja oft gar nicht, ist mein Eindruck, weil man harmonisch sein will, weil man nicht kompliziert sein will, weil man die Dinge nicht schlimmer machen möchte, weil man auch Angst vor einer Konfrontation hat. Aber der Bruch ist ja schon da, es gibt ja schon diese Kränkung in einem. Und nun ist die Frage, ob der Bruch zu Unrecht da ist, einfach weil man was falsch verstanden hat, ob man den Bruch noch kitten kann. Oder ob man den Bruch vielleicht sogar dann richtig vollziehen möchte. Auch hier stecken Lern- und Entwicklungsfelder für uns drin. Zum Beispiel Grenzen setzen. In Beziehung zu bleiben, auch wenn es gerade kriselt, aber an dem Miteinander arbeiten und eine neue Basis finden. Oder eben auch eine Beziehung beenden, die einem nicht mehr gut tut. Und das Verzeihen lernen ist ein ganz wichtiges weiteres Thema, sowohl wenn man in Beziehung bleibt, als auch wenn man geht. Denn nur weil man einen Menschen nicht mehr trifft, heißt es ja nicht, dass das schmerzhafte Ereignis keine Rolle mehr spielt. Es kann sein, dass man es mitnimmt und auch hier kann das Verzeihen Dinge verändern. Dadurch, dass wir als Menschen immer mit anderen Menschen zu tun haben werden, mal flüchtig, mal intensiv, lohnt es sich sehr, an der eigenen Beziehungsfähigkeit zu arbeiten. Und das bedeutet viel mehr als einfach nur nett zueinander zu sein und schöne Momente miteinander zu erleben, sondern wirklich wahrhaft in Kontakt zu sein. Du siehst, in dieser Frage steckt eine ganze Menge drin. Kommen wir zur siebten und damit zur letzten Frage in dieser Geburtstags-Sonderfolge. Und die lautet, wie kann man Konfliktsituationen managen? Das ist natürlich auch ein riesiges Thema und trotzdem lassen sich ein paar Aspekte mit der Brille der Achtsamkeit sagen. Das Konfliktgespräch beginnt idealerweise, bevor man die andere Person trifft, mit der man was besprechen will, nämlich in Stille. Am besten ist es, dass man sich vorab die Zeit nimmt, zu spüren, worum es einem eigentlich geht, statt einfach nur drauf loszureden. Gibt es ein Hauptthema, das man gerne besprechen möchte? Oder hat man ein Hauptziel, um das es in dem Gespräch gehen könnte? Und auch, was möchte ich mit dem Gespräch eigentlich erreichen? Dass meine Position gehört wird? Dass ich die andere Person besser verstehe? Dass wir eine Lösung gemeinsam finden? Dass mein Lösungsansatz umgesetzt wird? Und geht es mir eigentlich mehr um das Thema oder geht es mir in dem Gespräch eigentlich mehr um die Beziehung zu der anderen Person? Selbst die beste Vorbereitung kann in der Situation natürlich schnell vergessen sein, das kennen wir alle. Deshalb lohnt es sich, das Gespräch nicht zu kompliziert zu gestalten und zu stark aufzuladen, sondern zentrale Aspekte in den Mittelpunkt zu rücken und auch immer wieder eine Metakommunikation zu nutzen. Idealerweise kann man gemeinsam Spielregeln festlegen. Also zum Beispiel, wie lange wollen wir darüber reden und was ist unser Ziel bei diesem Gespräch? Man kann zum Beispiel aber auch festlegen, dass eine Person anfängt und dann 15 Minuten Zeit hat, um erst einmal alles zu sagen, was ihr wichtig ist. Und die andere Person unterbricht und kommentiert nicht, macht sich stattdessen Notizen und kann dann im Anschluss ausführlich antworten und wird ebenfalls nicht unterbrochen dabei. In der Paartherapie wird es häufig so gemacht, dass man nicht direkt inhaltlich antworten darf, sondern erst einmal das in eigenen Worten wiederholen muss, was man rausgehört hat. Und das führt natürlich dazu, dass so ein Gespräch auf eine erstmal ganz unnatürliche Weise gedehnt wird, was sich komisch anfühlen kann, weil so reden wir ja im Alltag gar nicht miteinander. Aber genau deshalb entstehen ja häufig Missverständnisse und Verletzungen. Diese Methode hat den Effekt, dass man lernt, besser zuzuhören und dass eben auch beide sich dadurch besser kennenlernen. Auch Unterstellungen oder kommunikative Spielchen, Rhetoriktricks können dadurch viel schneller sichtbar werden. Ziel von so einer Gesprächsführung ist nicht, wie so oft im Alltag, dass einer gewinnt und der andere als Idiot dasteht, sondern dass man wieder lernt, wirklich und wahrhaftig miteinander zu reden und sich als Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Wahrnehmungen zu begegnen. Ja, und genau darum geht es ja auch bei dem Prinzip der Achtsamkeit, wie ich schon zu Beginn dieser Folge und auch in ganz vielen der anderen über 300 Folgen gesagt habe. Du siehst, Achtsamkeit steckt in allen möglichen Lebensbereichen und wenn wir Achtsamkeit leben und trainieren wollen, dann geht das nicht nur beim Meditieren und beim Yoga machen, es geht immer und überall. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, 24 Stunden am Tag, wenn du Lust drauf hast. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.